Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Viktor Goitker blickt auf das Börsengeschehen an der deutschen Börse in Frankfurt am Main in dieser Woche zurück.
Die Nummer 1 im DAX, das ist unangefochten SAP. Software für Unternehmen macht der Konzern und ist der Platzhirsch an der Börse. Das gewichtigste Unternehmen im deutschen Leitindex. Gewinn, Umsatz, Marge, bei SAP in den vergangenen 3 Monaten alles gestiegen. Die Börsianer jubeln, aber SAP-Kenner Frank Rotauge von AHP Capital kann sich nicht so recht freuen.
Wenn man jetzt mal das erste Quartal und das zweite vergleicht, dann ist der Gesamtumsatz im ersten Quartal um 7% gestiegen und im zweiten Quartal 1%. Also wir haben schon hier eine deutliche Wachstumsdelle.
Aber die Anleger wollen sich die Laune vom SAP-Fachmann nicht madig machen lassen. Sie greifen bei den Aktien trotzdem zu. SAP-Titel steigen diese Woche auf ein Rekordhoch. Wie passt das zusammen? Frank Rotauge weiß es.
Es liegt im Wesentlichen daran, dass natürlich viele Investoren in anderen Sektoren noch viel mehr Risiken wahrnehmen und dann sagen, okay, mir ist dann ein Investment in SAP lieber, als dass ich in einen Automobilhersteller investiere, der einen Riesenverlust macht und ich weiß noch nicht mal, wie viel jetzt.
Die Autohersteller nicht erst seit Corona auf Schlingerkurs. Bei Daimler war diese Woche Hauptversammlung und der Chef Ola Källenius versucht erst gar nicht, drum herum zu reden.
Die weltweiten Fahrzeugmärkte sind in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen. Das traf auch uns hart. Knapp 870.000 Autos der Marke Mercedes-Benz haben wir seit Jahresbeginn abgesetzt. Das sind fast 19% weniger als im Vorjahreszeitraum.
Und das ist richtig bitter. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Daimler-Aktie um 25% abgesackt. Gibt es wenigstens Hoffnung? Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler schaut nach vorn.
2021 wird dann das Jahr sein, wo wir, glaube ich, die Krise konjunkturell ad acta legen werden und wo auch die Autoverkäufe ungefähr da wieder sind, vielleicht im Frühjahr 2021, wo wir direkt vor Corona gewesen sind.
Die Autobranche blickt nach vorn und auch die Deutsche Bank. Sie kündigt diese Woche an, man wolle in Sachen IT mit Google zusammenarbeiten. Das klingt nach Zukunft und nach Aufbruch. Mit Details knausert die Bank aber noch. Deutsche Bank-Aktien seit Anfang des Jahres mehr als 25% im Plus. Es ist, man höre und staune, die beste Aktie im DAX dieses Jahr. Ganz anders die Commerzbank. Da wollen Chef Martin Zielke und der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmidtmann hinwerfen. Das stürzt die Bank ins Personalchaos, sagt Finanzprofessor Volker Brühl vom Center for Financial Studies im Hessischen Rundfunk.
Bekanntlich befindet sich die Bank in einer prekären Lage und benötigt daher eine rasche Klärung der offenen Personalfragen. In diesem Zusammenhang hätte man sich sicher eine andere Vorgehensweise von Herrn Zielke, aber auch von dem noch amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Schmidtmann gewünscht.
Mehr Führung bräuchten auch die Anleger am Frankfurter Börsenparkett insgesamt. Der deutsche Aktienindex meandert diese Woche ziemlich unentschieden. Am Ende schließt er den Handel bei 12.625 Punkten. Auf Wochensicht ist das ein Plus von 0,8%.
6 Jahre lang konnten Hilfsorganisationen die syrische Zivilbevölkerung mit dem Nötigsten versorgen. Eine UN-Resolution machte das möglich. Die ist heute Nacht ausgelaufen. Russland und China blockierten einen Kompromissvorschlag, der Weiterhilfe ermöglicht hätte. Auch ein russischer Vorschlag fand keine Zustimmung. Peter Mücke berichtet aus New York.
Bis zuletzt hatten die Verhandlungsführer Belgien und Deutschland gehofft und an Russland und China appelliert. Doch am Ende musste der UN-Botschafter der Bundesrepublik Christoph Heusgen ein negatives Ergebnis verkünden.
13 votes in favor, 2 votes against. The draft resolution has not been adopted, owing to the negative vote of 2 permanent members of the council.
13 Ja-Stimmen und 2 Vetos. Russland und China haben auch den neuen Resolutionsentwurf blockiert, der in letzter Minute dafür sorgen sollte, dass die Vereinten Nationen und andere Organisationen weiterhin Hilfsgüter über 2 Grenzübergänge nach Nordwestsyrien schicken können, wenigstens für ein halbes Jahr. Seit 2014 bekommen notleidende Menschen in Syrien Hilfe von den Vereinten Nationen. Grundlage ist eine Resolution, die es erlaubt, wichtige Güter auch in die Teile des Landes zu bringen, die nicht von Machthaber Assad kontrolliert werden. Ursprünglich geschah das über 4 Grenzübergänge. Nach heftigem Widerstand Russlands wurde die Zahl Anfang des Jahres auf 2 reduziert. Jetzt will Russland durchsetzen, dass einer davon ebenfalls geschlossen wird.
According to Henrietta Fore with UNICEF,
Henrietta Fore, die Chefin von UNICEF, sagt, über den Grenzübergang, den Russland jetzt schließen will, wickelt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 30% der Lieferungen ab. Bis zu 500.000 Kinder würden sterben, wenn man diesen Zugang schließen würde. Sagt die UN-Botschafterin der USA, Kelly Craft, im ARD-Interview. Mit großer Mehrheit hat der Sicherheitsrat einen entsprechenden Resolutionsentwurf Russlands abgelehnt. Auch weil er in einer unakzeptablen Sprache die EU-Sanktionen gegen das Assad-Regime kritisiere, so Heusgen. Russland ist Verbündeter des syrischen Machthabers und argumentiert, dass Hilfslieferungen inzwischen auch aus Syrien möglich seien. Dem widersprechen Hilfsorganisationen. Nach ihren Angaben hat sich die Versorgungslage in einigen Regionen durch die Reduzierung auf 2 Grenzübergänge Anfang des Jahres bereits deutlich verschlechtert. Sollte sich der Sicherheitsrat nicht auf eine Resolution einigen, könnten keine Hilfsgüter mehr in den Nordwesten Syriens geliefert werden, stellt der Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres, Stéphane Dujarric, klar. Natürlich müssen wir uns darauf vorbereiten, dass der Sicherheitsrat sich nicht einigen kann. Aber es ist nicht so, dass wir dann andere Grenzübergänge nutzen können oder andere Optionen hätten. Wir brauchen eine Resolution. Ohne sie ist das Einzige, was passieren wird, dass sich das Leid der Zivilbevölkerung verschlimmert.
Peter Mücke berichtete und wir fassen noch einmal das Wichtigste aus dieser Sendung zusammen. Die Hinterbliebenen des Massakers von Srebrenica gedenken heute des schlimmsten Kriegsverbrechens in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Anna Feininger.
Die Veranstaltung in der Gedenkstätte beginnt voraussichtlich um 10 Uhr und endet nach der Beisetzung von 9 Särgen auf dem Friedhof Potocari, Teil der Gedenkstätte. Dort wurden bisher mehr als 6.600 Opfer bestattet. Mehr als 1.200 gelten noch als vermisst. Trotz Corona werden neben Angehörigen zahlreiche Vertreter aus Politik, Gesellschaft und den Religionsgemeinschaften erwartet, darunter der bosnische Obermufti und der Erzbischof. Teilnehmer aus Serbien haben sich nicht angekündigt. Dafür werden per Videokonferenz mehrere Staatsoberhäupter teilnehmen, wie etwa der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder die Präsidenten aus Slowenien und Kroatien. Auch die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wollen sich zuschalten.
Auch 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica wird in Serbien das Verbrechen weiterhin geleugnet. Zu den Gründen sagte Jesna Čaušević von der Gesellschaft für bedrohte Völker in diesem Programm.
Mit der Verherrlichung von Kriegsverbrechern geht einher, dass die Gräueltaten nicht als Verbrechen angesehen werden, sondern als heldenhafte oder edle Taten. Und diese Leugnung des Völkermordes ist im Prinzip ein Akt des Hasses. Die Verbrechen werden gerechtfertigt und das Leiden der Opfer nicht anerkannt. Und durch diese Leugnung wird gerade diese Gemeinschaft der Bosniaken abgesprochen, Empathie oder Schutz zu erfahren, wodurch die Gefahr natürlich steigt, dass diese Gruppe in der Zukunft noch einmal dasselbe passiert.
Die Affäre um die Drohmails mit dem Absender NSU 2.0 weitet sich aus. Es gibt jetzt auch Drohungen gegen die Fraktionsvorsitzenden der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus und gegen eine Thüringer Bundestagsabgeordnete. Markus Pindur, der sicherheitspolitische Korrespondent des Deutschlandfunks, mit einer Einschätzung.
Alles, was man derzeit weiß, ist höchst beunruhigend. Dass die Täter offenbar Daten aus dem hessischen Polizeicomputer genutzt haben und dass es nicht möglich ist, die Identität derjenigen zu ermitteln, die diese Informationen abgerufen haben, das ist angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten wirklich ein Skandal. Hessens Innenminister Beuth hält es mittlerweile zumindest für möglich, dass es sich um ein Netzwerk handle. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der Begriff Netzwerk allein noch nicht viel über dessen Größe oder Organisationsgrad aussagt.
Ist Deutschland gut gewappnet für eine neue Corona-Welle? Dazu der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manne Lucher, in dieser Sendung.
Was müssen wir besser machen? Was muss schnell gehen? Haben wir genug Testkits? Können wir die Fieberambulanz in 24 Stunden aufbauen? Sind die Krankenhäuser ausgerichtet? Haben wir genug Schutzmaterial. Wir haben jetzt für 8 Wochen vorgegeben, überall ausreichend Reservematerial zu haben. Wir als Land selbst wollen bei Masken bis zu 200 Tagen halten. Also ich denke, da ist schon eine andere Dynamik. Darum werden wir diese Form von Lockdown sicher in ganz Deutschland nicht machen, aber es kann natürlich dazu führen, dass es gleichzeitig zu mehreren lokalen Beschränkungen kommt.
Die evangelische Kirche wird mit dem Bündnis United for Rescue ein zusätzliches Schiff zur Rettung von Ertrinkenden ins Mittelmeer senden. Der EKD-Vorsitzende Heinrich Bedford-Strom verteidigte in dieser Sendung die kirchliche Initiative gegen Kritik.
Das muss schon sehr klar sein. Wenn Menschen ertrinken, muss man sie retten, egal aus welcher Situation sie kommen und in welcher Situation sie sind. Das muss klar sein. Und deswegen ist ein wichtiger Punkt auch ein Punkt, warum wir dieses Schiff unterstützen, warum wir auch die Arbeit der zivilen Seenotretter unterstützen, weil wir klar sagen wollen, die Kriminalisierung der zivilen Seenotretter muss endlich aufhören. Es ist eigentlich eine Schande, dass es die zivilen Seenotretter braucht, um Menschen zu retten. Eigentlich ist das staatliche Aufgabe.
US-Präsident Trump hat seinem wegen der Russland-Affäre verurteilten Vertrauten Roger Stone eine mehr als 3-jährige Gefängnisstrafe erlassen. Katharina Wilhelm.
Stone war im Februar zu 3 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt worden, nachdem er im Zusammenhang mit der sogenannten Russland-Affäre der Falschaussage gegenüber dem Kongress, der Zeugenmanipulation und der Behinderung des Kongresses für schuldig befunden worden war. Eigentlich hätte Stone kommende Woche die Haft antreten müssen. Zuvor hatten seine Anwälte noch versucht, das Datum zu verschieben. Donald Trump hat Stones Strafe nicht aufgehoben, seine Haftstrafe aber umgewandelt. Die Begründung ist, dass sich Stone in der Haft einem ernsthaften medizinischen Risiko aussetzen würde.